Ja, wenn man sich so umschaut in diesen Gemeinderäumen, vielleicht schaut ihr euch mal kurz um, kann man kaum glauben, dass Weihnachten erst 2 Wochen hinter uns liegt, oder? Wir feiern dieses Fest mit sehr, sehr vielen Symbolen, mit einem Tannenbaum, der hier stand, mit vielen Kerzen. Wir beschenken uns gegenseitig, wir nehmen gutes Essen zu uns in der Regel, haben viel Besuch oder fahren irgendwohin. Also es ist ein Fest mit sehr viel Aufwand, mit sehr vielen Symbolen, mit sehr vielen Dingen, die uns so begleiten. Und ich finde das immer wieder erstaunlich, wie schnell und plötzlich das ganz normale Leben wieder einkehrt. Alles weg, Geschenke irgendwie irgendwo hingepackt. Eins habe ich schon gar nicht mehr gefunden, leider. Also das normale Leben kehrt relativ schnell wieder. Und auch wir starten wieder in den normalen Alltag. Für alle, die jetzt keinen Urlaub hatten oder die Urlaub hatten vielmehr, beginnt morgen der richtige Alltag wieder, auch für die Schulkinder. Und vielleicht seid ihr in das neue Jahr gestartet mit guten Vorsätzen, mit neuen Ideen, mit irgendetwas, was ihr euch vorgenommen habt für den Alltag. Wir wollen heute Morgen einen Sprung wagen, genauso wie die Bibel diesen Sprung eigentlich auch macht, die nach der Geburt Jesu einfach mal gute 30 Jahre auslässt und dann einsteigt mit dem Beginn des Wirkens Jesu. Und das wollen wir heute Morgen auch tun. Wir wollen uns das Wirken Jesu angucken. Und ich wünsche uns, dass wir das so, wie wir das gerade in dem Lied gesungen haben, dass sein Wort tatsächlich etwas in uns entzündet, ganz neu entzündet. Dass sein Licht unser Leben und unseren Alltag, der jetzt wieder so ganz neu vor uns liegt, aber auch das Leben anderer Menschen erhellt. Ich lese uns den Predigttext aus Matthäus 4, die Verse 12 bis 17 nach der noch alten Lutherbibel. Ich habe zwar jetzt auch eine neue, aber ich lese noch nach der alten. Matthäus 4, die Verse 12 bis 17. Als nun Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er sich nach Galiläa zurück. Und er verließ Nazareth, kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht: Das Land Sebulon und das Land Naphtali, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, das heidnische Galiläa, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die saßen am Ort und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Bevor wir uns dem eigentlichen Text nähern, wollen wir noch mal kurz die Ereignisse, die davor stattgefunden haben, uns so ins Bewusstsein rufen. Johannes predigte als Wegbereiter Jesu in der Wüste über das nahekommende Reich Gottes. Und die Leute kamen in Scharen zu Johannes in die Wüste, bekannten ihre Sünden und ließen sich taufen. Auch Pharisäer und Sadduzäer kamen. Die wurden von Johannes einfach mal als Schlangenbrut bezeichnet und abgewiesen. Dann kam Jesus selbst aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, so lesen wir das in Kapitel 13, in Kapitel 3. Und ihm wollte Johannes eigentlich auch die Taufe verwehren, weil klar, Jesus brauchte eigentlich keine Taufe. Aber nachdem Jesus darauf bestand, taufte er ihn schließlich doch. Und während der Taufe Jesu tat sich der Himmel auf. Der Geist Gottes kam wie eine Taube auf Jesus herab und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Mit dieser Einsetzung Jesu in seinen Dienst begann seine eigentliche Aufgabe und damit war die Aufgabe des Johannes eigentlich beendet. Allerdings konnte sich Johannes nicht einfach so still zurückziehen, wie man das so erwartet hätte, sondern er wurde von Herodes verhaftet und schließlich dann getötet. Nach der Taufe Jesu begann also sein eigentliches Wirken als Sohn Gottes. Und dieser Dienst begann noch vor unserem Textabschnitt mit der Versuchung. Wir lesen zu Beginn des Kapitels 4, dass Jesus vom Geist ebenfalls wie Johannes in die Wüste geführt wurde. Aber er sollte dort nicht predigen wie Johannes, sondern er fastete erstmal 40 Tage und 40 Nächte. Dann kam Satan zu ihm und versuchte ihn dreimal auf unterschiedliche Weise, von seinem Dienst als Sohn Gottes einfach mal abzubringen. Doch Jesus widerstand dem Teufel, auch das können wir nachlesen, der ihn schließlich unverrichteter Dinge verließ. Dann kamen Engel und dienten Jesus und alles war wieder gut. Nun beginnt also in unserem Textabschnitt das eigentliche Wirken Jesu. Und es beginnt damit, dass er von der Verhaftung des Johannes hört und sich daraufhin, so lesen wir, nach Galiläa zurückzieht. Wobei man eigentlich übersetzen müsste, er entwich fluchtartig nach Galiläa. Jesus verlässt also Nazareth, vielleicht kannst du jetzt die Karte mal kurz zeigen. Kriegst du das hin, das mal zu zeigen? Genau, Jesus verlässt also Nazareth und geht nach Kapernaum in das nördliche Galiläa und zwar genau an dieses Grenzgebiet, an den See, das ist der See Genezareth und darunter quasi, da geht Jesus hin. Er beginnt sein Wirken also in Kapernaum, in der Landschaft am See Genezareth, in den Grenzgebieten. Und das sind die Gebiete, wo sich schon Heiden angesiedelt hatten, also Menschen, die überhaupt nichts mit dem Judentum zu tun hatten und die davon ja gar nicht betroffen waren. Richtige, echte Heiden. Damit erfüllt Jesus, was Jesaja bereits vorausgesagt hatte. Das lesen wir Vers 15 und 16. Das Land Sebulon und das Land Naphtali, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, das heidnische Galiläa, das Volk eben, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen, nämlich Jesus. Und denen, die saßen am Ort und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Jesus geht also in seinem Handeln anders vor als Johannes. Er zieht sich nicht an einen einsamen Ort zurück und wartet, dass die Leute zu ihm kommen. Nein, er verlässt seine Heimat und geht zu den Menschen. Er geht mitten hinein in ihr alltägliches Leben. Seine Botschaft ist zunächst mal wörtlich fast die gleiche wie die des Johannes. Er sagt, tut Buße, also bekehrt euch. Wendet euch ab von eurem bisherigen Leben und wendet euch zu mir. Allerdings hatte Johannes das Reich Gottes als etwas Nahekommendes, als etwas unmittelbar Bevorstehendes erwartet, während Jesus sagt, das Himmelreich ist jetzt herbeigekommen. Das Himmelreich ist die Gegenwart. Jesus sagt, das Himmelreich beginnt mit mir. Ich komme als Licht in die Dunkelheit, in die Finsternis. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das Reich Gottes beginnt also dort, wo Menschen sich von ihrem bisherigen Leben abwenden und sich bewusst Jesus zuwenden. Dort wird es hell und warm, da kommt das Licht, dort beginnt etwas Neues. Das also ist die Kernbotschaft Jesu, könnte man sagen. Wendet euch von eurem bisherigen Leben ab und vertraut euch mir persönlich an. Dann werdet ihr echtes Leben finden. Und diese Botschaft spricht Jesus nicht nur mit Worten aus, sondern er wird sie in den nächsten 3 Jahren sehr konkretisieren durch sein Handeln, durch sein Wirken an einzelnen Menschen, denen er begegnet und die sich von ihm berühren lassen. Diese Botschaft Jesu gilt auch uns heute immer noch ganz persönlich, jedem Einzelnen. Kehre um von deinem bisherigen Leben und wende dich zu mir. Vertraue mir dein Leben an, dann erhältst du echtes Leben von mir. Und auch wenn wir vielleicht diesem Ruf schon mal gefolgt sind irgendwann, gilt er immer wieder, also auch heute Morgen. So wie wir das eben auch gesungen haben. Lass dein altes Leben los. Lass das vergangene Jahr hinter dir mit allem, was da so passiert ist, was du so erlebt hast. Was dich gefreut hat, was dir Spaß gemacht hat, aber auch die Dinge, die dich belastet haben. Die Dinge, die dir das Leben schwer gemacht haben. Lass es los. Jetzt, heute Morgen, hier. Und wende dich vielleicht erneut immer wieder zu Jesus hin, dem Sohn Gottes. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er kann dir nur dann Neues schenken, wenn du das Alte loslässt. Das ist tatsächlich so. Wenn du dich Jesus zuwendest und ihm dein Leben anvertraust, dann passiert tatsächlich etwas Neues. Das Leben wird neu. Es bekommt eine völlig neue Dimension, einen völlig neuen Sinn und damit verbunden auch einen völlig neuen Auftrag. Denn quasi von Anfang an verteilt Jesus seine Botschaft nicht alleine unter die Leute, sondern er beruft direkt im Anschluss an unseren Text verschiedene Männer, die ihn dabei begleiten sollen. Die sollten ihm aber nicht einfach nur nachfolgen, sondern sie sollten genau wie er zu Menschenfischern werden. Das heißt, sie sollten mit ihm die gute Botschaft vom Beginn des Reiches Gottes verkünden. Dafür mussten diese Männer ihre eigentliche Heimat, ihren Beruf, ihre Familien verlassen und ganz konkret Jesus nachfolgen. Und auch dieser Ruf in die Nachfolge Jesu gilt uns heute immer noch. Doch wenn ich diesem Ruf folgen will, was kommt dann auf mich zu? Wenn ich mein Leben mit allem, was dazugehört, wirklich Jesus anvertrauen will, was passiert dann mit mir? Was bedeutet das? Das können wir im Einzelnen nicht so ganz überblicken und deshalb tun wir uns auch eher etwas schwer mit unserer Reaktion auf seinen Ruf. Aber auf der Grundlage unseres Textes heute Morgen können wir zumindest zwei Dinge festhalten, die zur Nachfolge Jesu gehören, also auch für uns heute im kommenden Jahr. Der erste Punkt, wir müssen unsere Heimat verlassen. Da wird es schon schwierig. Sollen wir etwa alle unseren Beruf, unseren Wohnort, unsere Familien, alles, was zu uns dazugehört, verlassen? Das mag für den einen oder anderen vielleicht tatsächlich der Fall sein. Aber ich glaube, für uns alle bedeutet das, wir können Jesus nicht nur nachfolgen, indem wir hier in der Gemeinde sitzen und erwarten, dass die Leute zu uns kommen. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, wenn wir wie er Menschen in seine Nachfolge rufen wollen, dann müssen wir raus aus unserer Komfortzone. Dann dürfen wir nicht unter uns bleiben. Dann müssen wir unters Volk. Was ist denn unsere Heimat als Nachfolger Jesu? Ist das wirklich unser Wohnort, unsere Familie, unser Beruf? Ich glaube, meine Heimat als Nachfolger Jesu ist doch bei Jesus selber. Und Jesus wird vertreten durch seine Gemeinde in dieser Welt. Also meine Heimat ist meine Gemeinde und die soll ich verlassen. Um in die Welt, also in das alles, was mein normales Umfeld ausmacht, in meine Familie, in meinen Wohnort, in meinen Beruf zu gehen. Und ganz ehrlich, das tut ja auch jeder von uns. Wir alle werden in etwa einer Stunde, vielleicht anderthalb Stunden diese Räume verlassen. Ich hoffe mal nicht fluchtartig, aber wir werden sie verlassen. Und wir verlassen damit die Heimat. Wir verlassen einen vertrauten Ort. Wir verlassen den vertrauten Ort der geschwisterlichen Beziehungen. Wir verlassen den Ort, an dem wir gemeinsam Jesus anbeten, so wie wir das gerade eben getan haben. Wir verlassen den Ort, an dem wir Gott begegnen. Wir verlassen nicht nur den Gemeinderaum hier in der Parkstraße 15, sondern wir verlassen auch die Gemeinschaft und damit eine gewisse Geborgenheit. Und wir gehen in den Alltag. Und das aber nicht einfach nur so, sondern wir gehen als Nachfolger Jesu mit dem Auftrag, so zu leben und zu handeln wie er. Die Herausforderung besteht also nicht darin, dass wir alles aufgeben müssen, was zu unserem Leben dazugehört, sondern dass wir eben gerade das, was zu unserem Leben gehört, als Auftrag wahrnehmen, als Wirkungsfeld wahrnehmen, wo Gott uns hineingestellt hat, um sein Reich zu bauen. Gehen wir mit diesem Bewusstsein in den Alltag? Lebe ich in meinen Beziehungen zu Freunden, zu Kollegen, zu Familienangehörigen, so wie Jesus das auch getan hat? Übe ich meinen Beruf aus in dem Bewusstsein, dass ich damit die Liebe Gottes in die Welt bringen darf? Begegne ich den Menschen in meinem Alltag, dem Busfahrer, der Kassiererin, meinem Friseur, meinem Arzt, dem Postboten? Begegne ich all diesen Menschen in der Art Jesu, so wie er Menschen begegnet ist? Das ist unser Auftrag, das bedeutet Nachfolge. Das Zweite, was zur Nachfolge Jesu gehört, ist, seine Botschaft zu verkünden. Die Botschaft Jesu bleibt immer die gleiche, kehrt um. Wendet euch von eurem bisherigen Leben ab und vertraut mir euer Leben an. Diese Botschaft sollen und dürfen wir als seine Nachfolger verkünden. Matthäus unterscheidet in seinem Evangelium, wenn er vom Reden Jesu berichtet, zwischen Lehren und Verkündigen. Das sind zwei unterschiedliche Worte. Verkündigen bedeutet sowas wie laut ausrufen. Das tat früher ein Herold, wenn er etwas mitzuteilen hatte. Beim Auftreten Jesu in der Synagoge zum Beispiel oder auch in der Bergpredigt verwendet Matthäus den Begriff Lehren. Damit ist an Belehrung, aber auch an Diskussion gedacht. Beides gehört zu unserem Auftrag. Lehren und verkündigen. Und klar, damit sind zunächst mal Worte gemeint. Worte sind wichtige Kommunikationsmittel. Mit Worten treten wir mit Menschen in Verbindung. Worte unterscheiden uns Menschen in der Kommunikation von anderen Lebewesen. Aber Jesus hat seine Botschaft eben nicht nur mit Worten vermittelt, sondern auch mit ganz praktischen, konkreten Taten. Bei einer Hochzeitsgesellschaft hat er Wasser zu Wein verwandelt. Einfach nur, um dem Brautpaar was Gutes zu tun. Und der Festgesellschaft vermutlich auch. Er hat Menschen geheilt. Er hat sie berührt. Er hat ihnen vergeben. Er hat sie von Belastungen befreit. Und er hat ihnen ganz praktisch zu essen gegeben, wenn sie Hunger hatten. Wie kann und wie darf und wie soll das für uns heute aussehen? Klar ist, die Botschaft muss dieselbe bleiben. Da können wir nichts dran ändern. Das ist die Botschaft, kehrt um. Aber die Methoden des Verkündens und des Lehrens, die dürfen sich ändern. Und ich glaube auch, die müssen sich ändern. Wir erleben heute so etwas, empfinde ich, wie eine Inflation der Worte. Wir hören, wir reden, wir lesen unglaublich viel. So viele Worte, dass sie oft an Bedeutung verlieren. Es gibt Worte zu jedem Thema, zu jeder Fragestellung, zu allen Bereichen unseres Lebens. Ganz viele Worte. Und weil wir heute so viele Worte haben, glaube ich, tun sich die meisten Leute so schwer mit dem Hören. Das merken wir bei uns selber ja auch. Wenn wir die Botschaft Jesu, also zunächst und zuallererst, nur mit Worten weitergeben, so wie Jesus das in seiner Zeit mit Sicherheit zu einem großen Teil getan hat, besonders intensiv getan hat. Wenn wir also das Gleiche einfach heute tun, dann wird diese Botschaft, und das merken wir selber, allzu schnell überhört. Ganz einfach deshalb, weil heute Worte heutzutage eine ganz andere Bedeutung haben, weil sie einen anderen Stellenwert haben in unserer Zeit heute. Deshalb glaube ich, dass wir heute neue Wege und Möglichkeiten brauchen, um die Botschaft Jesu so zu verkünden, dass sie auch von Leuten gehört wird, die Worte nicht mehr hören können. Wie können wir die Botschaft Jesu also zu den Menschen bringen? Bei all dem, was wir so hören und damit das nicht im Schwall der Worte überhört wird. Ich möchte dazu ein paar ganz praktische Beispiele geben. Wenn deine Nachbarin dir von ihren Problemen mit ihren Kindern oder mit ihrem Partner erzählt, dann braucht sie möglicherweise keine guten Ratschläge. Die kann sie nämlich an jeder Ecke bekommen. Die kann sie überall nachlesen. Ob die was taugen oder nicht, ist ja egal, aber sie kann es. Vielleicht braucht sie ganz einfach nur dein Zuhören, deine Zeit, dass du da bist. Vielleicht braucht sie einfach nur, dass du deine Tür öffnest, damit sie an deinem Leben teilhaben kann. Vielleicht braucht sie auch konkret praktische Hilfe, dass du ihr mal die Kinder abnimmst, dass sie mal Zeit für sich oder mit ihrem Partner hat. Wenn dein Arbeitskollege krank wird, dann braucht er ganz sicherlich dein Gebet und vielleicht braucht er auch ein paar tröstende Worte. Aber vielleicht braucht er auch ganz einfach nur deine Umarmung, deinen Besuch, deine Begleitung. Oder auch deine praktische Hilfe. Wenn du an der Kasse stehst und alle Leute sich beschweren, weil die Kassiererin nicht schnell genug arbeitet, und das kommt ja immer wieder vor, dann kannst du die Liebe Jesu in die Situation bringen, indem du einfach jemanden vorlässt. Oder der Kassiererin einen verständnisvollen Blick zuwirfst oder ihr auch was Nettes sagst. Ich will nicht behaupten, dass die Botschaft Jesu heute ohne Worte transportiert werden soll. Nein, Worte bleiben sicherlich unser wichtigstes Kommunikationsmittel. Aber wenn die Botschaft Jesu heute nur noch aus Worten besteht, dann wird sie schnell überhört. Und deshalb brauchen wir eine gewisse Kreativität, um die Botschaft von der Umkehr zu Jesus hin für die Menschen heute wirklich hörbar und erfahrbar zu machen. Dazu müssen wir auch nicht warten, bis die Leute zu uns kommen, quasi mit ihren Problemen. Wir können das ganz aktiv tun, ganz praktisch etwas Gutes tun, um auf Jesus aufmerksam zu machen. Ich habe darüber nachgedacht, was könnte man tun? Und ich habe ein paar Beispiele mir überlegt. Vielleicht findet ihr das ein bisschen provokativ, aber denkt mal drüber nach, vielleicht fallen euch auch noch andere Sachen ein, die man tun kann. Was wäre, wenn du einfach mal an der Kasse die Rechnung deines Vordermanns übernimmst? Da denkt wahrscheinlich jeder von euch, warum sollte ich das denn tun? Aber das wird sich dieserjenige auch fragen und dann kannst du sagen, weil Gott dich liebt, weil Jesus dich lieb hat. Ganz einfach. Was wäre, wenn du ohne dass du darum gebeten wirst, einfach mal die Arbeit eines Kollegen selber übernimmst? Macht man eigentlich auch nicht. Kann man aber mit deutlich machen, dass etwas anders ist. Was wäre, wenn du einen Strauß Blumen einfach mal jemandem auf der Straße überreichst? Oder auch deiner Frau oder Nachbarin oder wem auch immer. Wer es gerade nötig hat, wem du es gerade geben möchtest. Was wäre, wenn du deinem Nachbarn anbietest, sein Auto zu waschen? Das sind alles Dinge und wir können das noch kleiner runterbrechen. Manchmal muss ich ehrlich sagen, bin ich schon froh, wenn es mir gelingt, jeden mal freundlich zu grüßen. Also wir können das runterbrechen. Aber ich denke, wir könnten damit rechnen, dass Menschen wirklich aufmerksam werden, dass sie erstaunt sind, dass sie vielleicht sogar berührt werden. Und wir hätten die Gelegenheit, dann auch mit Worten ihnen etwas zu sagen. Und wenn es einfach nur ist, dass Jesus sie liebt, das reicht schon. Wir haben uns in der vergangenen Woche mit der Jahreslosung beschäftigt, in der Gott uns ein neues Herz und einen neuen Geist verspricht. Wir haben es hier vorne auch an der Wand. Ihr könnt es nicht sehen, weil ich davor stehe. Könnt es euch gleich angucken. Dieses neue Herz ist ein fleischernes Herz. Ein Herz, das mitleiden kann, das mitfühlen kann. Ein Herz, das sich zuwenden kann. Und wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir ihm unser Leben anvertrauen, dann wird er uns dieses Herz schenken. Dann werden wir sein Herz und seinen Geist bekommen. Und dann ist es möglich, das auch umzusetzen. Wenn wir all das sehen, was so um uns herum passiert, und wenn wir all das hören und lesen mit den vielen Worten, die so da sind, dann brauchen wir eben nicht mehr in das allgemeine Jammern und Klagen darüber einzustimmen, wie schlimm das alles ist. Wir brauchen uns auch nicht mehr mit Angst und Sorge selber beladen zu lassen. Nein, wir dürfen mit unserem neuen Herzen, mit unserem neuen Geist, den Gott uns gegeben hat, anfangen, die Welt im Kleinen zu verändern. Da, wo wir leben, da, wo Gott uns hingestellt hat, indem wir ganz schlicht Gutes tun. Nachfolge bedeutet also für uns heute im Jahr 2017, das vor uns liegt, die Heimat, also die Gemeinde, verlassen und in die Welt, in unseren Alltag gehen. Und zwar in dem Bewusstsein, dass wir dort unseren Auftrag erfüllen, den Menschen, denen wir begegnen, die Liebe Jesu weiterzugeben. Und wir dürfen die Botschaft verkünden, dass Jesus der einzige Weg ist, der zum echten Leben führt. Und das eben mit Liebe und mit Kreativität. Bleibt die Frage, was hindert uns eigentlich daran, das so zu tun? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich starte in der Regel nicht ganz so motiviert und fröhlich und voller Elan in den Alltag. Und ich schaffe es auch eher selten, muss ich zugeben, die Menschen in meiner Umgebung, und das sind oft die Menschen sogar in der nahen Umgebung, tatsächlich mit den Augen Jesu zu sehen und wahrzunehmen und ihnen mit seiner Liebe, mit seiner Güte, mit seiner Barmherzigkeit zu begegnen. Und das liegt bei mir oft daran, dass ich selber so beladen bin mit diversen Problemen, Sorgen, Ängsten, Dingen, die mein Leben in irgendeiner Form belasten, sodass ich gar keinen Blick habe für das, was noch beim anderen anliegt. Und ich denke dann für mich selber, wenn ich doch selber so beladen bin mit allem Möglichen, was ich bedenken muss und was zu meinem Leben dazugehört, wenn ich selber Ärger am Arbeitsplatz, kaputte Beziehungen, Angst, Sorgen, was auch immer habe, wie soll ich mich denn dann noch um die Nöte und die Bedürfnisse anderer Menschen kümmern? Doch wenn ich mich anderen nur zuwenden kann, wenn mein Leben problemlos verläuft, wann sollte das sein? Das wird ja niemals der Fall sein. Der Ruf Jesu zur Umkehr bedeutet an der Stelle für mich, mein Leben ist genauso mit Belastungen des Alltags erfüllt wie das Leben anderer. Das ist so. Aber ich muss die nicht alleine tragen. Das ist ein Blickwechsel, den man immer wieder mal vornehmen muss. Und ich muss auch nicht die Belastungen anderer Menschen tragen. Kehr um, sagt Jesus. Wende dich zu mir und gib mir alles, was dich belastet und was dir Sorgen macht. Ebenso wie das, was andere belastet. Wir wollen das und sagen das auch manchmal so, dass Menschen an unserem Leben erkennen sollen, dass Jesus lebt und dass wir mit Jesus leben, dass da was anders ist. Aber das kann ja nicht bedeuten, guck dir mein Leben an, dann siehst du, wie schön und problemlos Jesus mein Leben gemacht hat. Das ist ja nicht der Fall. Wir laden die Menschen nicht zu uns selber ein, nicht zu dem, wie wir leben, sondern wir laden die Menschen zu Jesus ein. Und das bedeutet oft nichts anderes, als meine eigenen Sorgen, Probleme, Nöte, Belastungen wahrzunehmen, die Probleme der anderen wahrzunehmen und es dann gemeinsam zu Jesus zu bringen. Das könnte dann so gehen nach dem Motto, schau dir mein Leben an, das ist genauso belastet wie deins. Da stimmt auch nicht alles, da gibt es auch Nöte und Sorgen und Ärger und Probleme. Lass uns das gemeinsam zu Jesus bringen, ich weiß, wo es hin kann. Wenn wir die Botschaft Jesu von der Umkehr zu ihm verkünden wollen, dann kann das nicht mit Distanz geschehen, so wie wir das oft gerne machen. So wie ich jetzt zu euch vom Rednerpult zu den Zuhörern von oben nach unten. Wir gehören als Nachfolger Jesu mitten unters Volk, so wie Jesus selber auch. Wir nehmen teil am Leid und an der Not dieser Welt. Und dann lasst uns doch gemeinsam mit den Menschen zu dem hingehen, der alles in seiner Hand hält, der alles überwunden hat, Jesus Christus. Die Worte Jesu bei der Berufung der Jünger im Anschluss an unseren Text lauten im Urtext, also wir lesen dann, komm her, ne, und folge mir nach. Im Urtext heißt es, her, mir nach. Sag ihnen, es ist nun soweit, jetzt brauche ich euch. Darum her, mir nach. Ganz kurze, knappe Aufforderungen. Und die Reaktion der Jünger ist ähnlich. Sogleich, also sofort, lassen die alles liegen und folgen Jesus nach. Das hört sich ziemlich krass an, aber tatsächlich ist es so einfach. Wer den Ruf hört, der ist gerufen. Und der kann und der darf auch darauf reagieren. Und wenn du für dich heute Morgen die Botschaft gehört hast, umzukehren und Jesus nachzufolgen, dann kannst du auch heute Morgen das genauso sagen, jetzt sofort, sogleich. Ja, ich möchte mein altes Leben hinter mir lassen. Ich möchte dir nachfolgen, Jesus. Bitte schenk mir dein Herz, schenk mir deinen Geist, damit ich die Botschaft tatsächlich auf eine gute und hörbare Art und Weise zu den Menschen tragen kann, die mir tagtäglich in meinem Alltag begegnen. Amen.